The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag und zwar Montag, der 14. Juli.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung.
Das erste Sommerinterview des Friedrich Merz in seiner Rolle als Bundeskanzler kannte nur eine Mission, und zwar die Mission Schadensbegrenzung.
Eine Zeitung hat geschrieben, die Demokratie in Deutschland lebt. Ja, unsere Demokratie lebt.
Was war geschehen? Eine Juristin, Frau Professor Frauke Brosius-Gersdorf, wurde seitens der SPD für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nominiert. Die Frau ist bekannt, sie tritt öffentlich auf, zum Beispiel mit ihrer Forderung, ein AfD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen.
Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
Die Union hatte erst Ja zu der Frau und dann Nein gesagt, zu links, zu wenig bürgerlich, vor allem, und darum geht es im Kern, zum Thema Abtreibung. Die Professorin fordert, dass der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen legalisiert wird. Momentan ist dieser Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, aber straffrei, wenn die schwangere Frau sich vorher hat beraten lassen und ein Arzt diesen Eingriff vornimmt. Dieses rechtswidrig, aber straffrei ist die bisherige Balance des Paragraph 218. Und an dieser bisherigen Balance rüttelt sie. Der Ärger in der Fraktion der Union über diese Frau wurde zunächst offenbar ja unterschätzt und ist am Ende eskaliert. Die ganze Abstimmung am Freitag zu ihr und 2 weiteren Richtern für Karlsruhe ist geplatzt. Das Ganze ein Desaster für die schwarz-rote Regierung. Merz wollte in seinem Sommerinterview in der Sache gar nicht erst einsteigen.
Bleiben Sie dabei, dass Sie die Wahl dieser Kandidatin Ihren Abgeordneten empfehlen?
Ich habe gerade gesagt, Herr Preis, wiederhole es jetzt zum 3. Mal. Wir werden darüber in Ruhe mit der SPD sprechen. Und ich werde keine weiteren Ankündigungen, Sie können es 4, 5 und 6 Mal versuchen, ich werde hier keine weiteren Ankündigungen machen.
Die Tatsache bleibt aber, dass die Große Koalition nicht halb so professionell aussieht bislang, wie sie gern behauptet. Erst Ja zur Kandidatin und dann dieses zügige und tja auch entsetzte Nein. Da wollte selbst der schläfrige ARD-Fragesteller es doch etwas genauer wissen, ob denn der Fraktionschef Jens Spahn, sein Name, jetzt den Hut nehmen solle.
Ist Jens Spahn der richtige Mann da?
Eindeutig ja. Und noch einmal, wir sind alle zusammen in dieser Bundestagsfraktion. Wir haben schwierige Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Richterwahlen müssen mit 2/3 Mehrheit erfolgen. Die haben wir selbst mit den Grünen zusammen nicht. Und ich prophezeie Ihnen, Herr Preis, das bleibt schwierig.
Ich bin jetzt mit unserer Chefkorrespondentin Politik, mit Carina Mössbauer, verbunden, die im Übrigen am Freitag als Erste vermeldet hat, dass die Union zurückzieht. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Friedrich Merz hat ja gestern Abend zum ersten Mal in dieser Causa gesprochen. Was war für dich die Substanz dieses Sommerinterviews?
Also der Kanzler hat immerhin ein wenig Selbstkritik durchblicken lassen. Wir hätten früher erkennen können, dass da wirklich Unmut entsteht, sagte er. Allerdings muss man sagen, dass er das dann direkt auch relativierte, als er dann eben darauf verwies, dass es für viele eine Gewissensfrage gewesen sei, wo der Parlamentarier ja bekanntermaßen eben von der Fraktionslinie abweichen darf. Und indem er entschuldigte, dass Abgeordnete mal eben nicht so auf Befehl und Knopfdruck funktionierten. Er verwies außerdem relativ häufig auf die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Gemeint die 2/3 Mehrheit, die es nur mit Grünen und Linken gibt. Aber das war natürlich ein deutliches Ablenkungsmanöver, denn darum ging es ja am Freitag überhaupt nicht. Spahn konnte ja nicht einmal die Mehrheit in den eigenen Reihen sicherstellen.
Und damit stellt sich ja die Frage für sehr viele politische Beobachter, Carina, bleibt Jens Spahn auf seinem Posten? Merz hat ja gesagt, er bleibt, aber stimmt das auch, Carina?
Ja, also in der Tat, Merz hat sich gestern ganz deutlich hinter seinen Fraktionsvorsitzenden Spahn gestellt. Er hat interessanterweise übrigens auch sehr häufig im Plural gesprochen, also den Fehler eben nicht nur bei Spahn abgeladen. Allerdings, ich höre durchaus von ziemlich viel Verärgerung in der eigenen Fraktion. Spahn habe bislang keine Selbstkritik gezeigt und auch dieses Argument mit den Plagiatsvorwürfen, das empfinden viele Abgeordnete in der Union durchaus als ziemlich vorgeschoben und etwas feige.
Plagiatsvorwürfe, Carina, muss man sagen, die gegen die Kandidatin erhoben wurden und dann aber auch kurz darauf schon wieder fallen gelassen wurden. Entscheidend ist ja jetzt die Frage, wie geht das weiter in diesem Drama? Was tut sich jetzt in den nächsten Wochen in der Sommerpause? Wird die eine oder auch die andere Seite zurückziehen?
Naja, also aktuell sieht es ja ganz danach aus, dass die SPD eben an ihrer Kandidatin festhält. Und wenn sich, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, diese Plagiatsvorwürfe in Luft auflösen, was sie aktuell ja schon tun, dann hat die Union wirklich ein echtes Argumentationsproblem. Und wenn die Sozialdemokraten ihre Nominierte wirklich fallen lassen sollen, dann wird das seinen Preis haben. Das wird die Union richtig viel kosten. Aber mal sehen, ob sie das überhaupt tun werden.
Und falls Friedrich Merz doch darauf besteht, dass der Fraktionschef zurückzieht, wäre das ein Preis, der die SPD-Zurücknahme bewegen könnte?
Naja, also es wird in den eigenen Reihen schon getuschelt, dass man der SPD ja ein Stück weit entgegenkommen könnte, indem man den eigenen Fraktionschef jetzt opfert und die SPD dann ihrerseits eben auch ihre Opfer bringt. Auf jeden Fall hat sich ja der ein oder andere Sozialdemokrat schon in die Richtung geäußert, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jens Spahn nach dieser Nummer zumindest etwas schwieriger geworden ist.
Na gut, wenn man alle gleich zurückzieht, nur weil mal was daneben geht, Carina, dann ist die Fraktion, jede Fraktion bald entvölkert. Ich bedanke mich für dieses Update am frühen Morgen, Carina.
Ja, du siehst, Gabor, es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und wir bleiben dran.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Andreas Rödder ist Historiker, er ist CDU-Mitglied und ehemals Leiter der CDU-Grundwertekommission im Adenauerhaus. Tja, und wir hören und haben gesprochen heute Morgen über seine Meinung zur Causa Brosius Gersdorf.
Wer Kulturkämpfe ignoriert, wird sie umso schwerer verlieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York erklärt uns die neueste KI-Offensive von Google. Wir sprechen über eine Musikrevolution bei der Digitalisierung und, tja, wir hören mal rein in das legendäre Charity-Konzert Live Aid, bei dem aus dem Popmusiker Bob Geldof ein Weltenretter wurde. Der politische Unfall rund um die abgeblasene Wahl der Bundesverfassungsrichter bewegt noch immer die Gemüter. Es geht dann nicht nur um eine technische Abstimmung im Bundestag, die nicht geklappt hat. Es geht um hochemotionale ethische Fragen. Es geht um Begriffe wie Menschenwürde und um das Lebensrecht und ob das weiterhin auch für das ungeborene Kind gilt. Genau das würde nämlich die von der SPD nominierte Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf gerne ändern. Ist sie mit ihrer eher linksliberalen Sicht auf das Thema Abtreibung die richtige für einen Job im Verfassungsgericht? Und, das ist vielleicht die entscheidendere Frage, die politisch entscheidendere Frage, ist sie für einen CDU-Abgeordneten, der sie ja wählen soll, die richtige für das Verfassungsgericht? Vor allem Letzteres bespreche ich jetzt mit Professor Andreas Rödder, seines Zeichens Historiker, ehemals Chef der CDU-Grundwertekommission. Seinen Zwischenruf aus der Herzkammer des Konservatismus hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Professor Rödder.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Herr Steingart, ich grüße Sie.
Gestern Abend hat Friedrich Merz im ARD-Sommerinterview versucht, das Thema mit der Richterwahl runterzuspielen. Eine Art Sturm im Wasserglas sei das, er wird das alles hinbekommen, sei kein Big Deal. Hat er recht?
Wenn ich Friedrich Merz wäre, hätte ich auch so reagiert und gesagt, das kriegen wir alles wieder hin, dass er seinen kleinen operativen Betriebsunfall dargestellt. Aber es ist doch mehr, was da passiert ist. Und es sind zwei Dinge, die sichtbar geworden sind. Nämlich erstens die politischen Konstellationen, die Konstellation der sogenannten Mitte nach den letzten Bundestagswahlen, das ist das eine. Und zweitens in Verbindung damit, dass wir Kulturkämpfe in Deutschland führen, die jetzt anstehen und die man annehmen kann oder die man ignorieren und verlieren kann.
Und Kulturkämpfer, haben Sie mal gesagt, ist nicht der Schaum auf der Welle, sondern die Tiefenströmung, die die Welle trägt. Was bedeutet das auf diesen Fall übertragen? Was ist hier die Tiefenströmung, die hier sichtbar oder spürbar geworden ist?
Es ist eine Richterin nominiert worden, die Positionen vertritt, die in sich ja völlig legitim sind, die Frau Brosius-Gersdorf als politische Positionen ja vertreten kann. Aber es sind politische Positionen, die einem links, einem rot-grünen politischen Aktivismus entsprechen. Und die würden jetzt ans Bundesverfassungsgericht gehen, wo es um Letztentscheidungen in grundsätzlichen Fragen geht, etwa der Abtreibung oder der Rechte des Staates in der Pandemie oder im Hinblick auf Wahlen. Und wir haben in Deutschland, weil Richterwahlen immer ein ganz sensibles Thema sind, ein Prinzip, dass wir einen Konsens suchen, dass die Linke sozusagen ein Veto hat, der Union zu konservative Kandidaten aus der Hand zu schlagen, was sie ja übrigens gerade auch getan hat, während umgekehrt die Konservativen das Recht haben zu sagen, da ist uns ein Kandidat zu links, und dann verzichtet man jeweils auf die Kandidaten, die die andere Seite nicht akzeptieren kann, damit so eine Art Konsens der Mitte in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht entsteht.
Aber in der Sache würden Sie schon sagen, dass Frau Professor Frauke Brosius-Gersdorf eine Position, zum Beispiel was das Leben angeht, wann beginnt Leben, ist Leben auch schon in den ersten Wochen und ersten Monaten im Körper ein Leben, das zu schützen wäre, oder beginnt Leben erst mit der Geburt? Diese Frage, die ja im Moment von unserem Grundgesetz, aber insbesondere auch von den Paragraphen, die sich damit befassen, sehr, sehr anders behandelt wird. Das Schutzrecht von Paragraph 1 der Verfassung, aber auch von Artikel 2 Absatz 2 bezieht sich ja eben auch auf das ungeborene Leben. Darf eine Kandidatin, das wäre meine erste Frage, darf eine Kandidatin über das jetzige Grundgesetz hinausdenken, oder ist das schon eine Tabuverletzung?
Nun, ich würde nicht sagen, dass sie über das Grundgesetz hinausdenkt. Ich finde, was sie vorträgt, ist eine legitime Position, die ich völlig anders sehen würde. Aber das Problem ist ein anderes. Wissen Sie, Herr Steingart, wir haben doch mühsam nach langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einen Kompromiss in der Abtreibungsfrage gefunden. Und diesen Kompromiss zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen im Fall einer ungewollten Schwangerschaft und dem Lebensrecht des werdenden Lebens, diesen Kompromiss jetzt wieder aufzukündigen, und genau dafür steht Frau Brosius-Gersdorf als Mitglied der Paus-Kommission ja durchaus, diesen gesellschaftlichen Kompromiss jetzt wieder aufzukündigen und einen einseitigen linksaktivistischen Sieg davontragen zu wollen, indem man das am Verfassungsgericht verankert. Wissen Sie, das ist Kulturkampf, der von links geführt wird, und wir können uns doch nicht aufregen darüber, dass in den USA der Supreme Court vor einigen Jahren die Frage der Abtreibung wieder aufgemacht hat, und wir haben uns darüber aufgeregt, wie man dieses Thema jetzt auf einmal wieder gesellschaftlich aufbringen kann. Und wir tun das, was in den USA von rechts passiert ist, hier von links. Es geht um die Frage, ob Karlsruhe für diesen Konsens der Mitte stehen will oder ob in Karlsruhe politischer Aktivismus stattfinden soll. Das ist die entscheidende Frage, nicht die Frage, ob die Positionen von Frau Brosius-Gersdorf zulässig sind.
Nun könnte man ja sagen, in so einem Verfassungsgericht sollen alle Positionen und Strömungen der Gesellschaft sich widerspiegeln. Die Damen und Herren sollen miteinander auf hohem juristischem Niveau genau diese Kulturkämpfe ausfechten. Aber Sie sagen, das muss im Konsens passieren, und hier ist sozusagen eine mittige Nominierung schon gefragt.
Naja, man könnte das genauso machen, wie Sie sagen, Herr Steingart. Aber was ist denn gerade passiert? Die Union hat doch einen Verfassungsrichterkandidaten nominiert, und da haben die Grünen gesagt, der ist uns zu konservativ, und dann hat die Union den brav zurückgezogen. Die SPD nominiert eine linksaktivistische Kandidatin und hält eisern daran fest. Also entweder macht man so oder man macht es anders, aber Kompromissbereitschaft entweder auf beiden Seiten oder auf keiner Seite. Denn das ist doch das Problem, was wir im Moment sehen. Diesseits der Brandmauer hat die Union 28,5% und Rot-Rot-Grün hat 36,8%. Und das ziehen Rot-Rot-Grün jetzt durch. Und das ist das eigentliche Problem, was die Konstellation in der politischen Mitte, der sogenannten politischen Mitte in Deutschland angeht.
Aber dann müssen sich ja Jens Spahn und auch Friedrich Merz fragen lassen, habt ihr das nicht gesehen? Warum habt ihr dem Ganzen zugestimmt? Denn die Benennung ist ja durch alle Gremien bislang durch und wollte ja am Freitag sozusagen nur noch abgesegnet werden im Bundestag. Da ist doch dann, wenn das so ist, im Vorfeld was schiefgegangen, dass man die Union hat sich selber ins Boxhorn gejagt demnach.
Ja, natürlich. Man hat diese Dimension, die dahinter steht, und zwar sowohl was die Konstellation der sogenannten Mitte im neuen Bundestag angeht, als auch die Frage der Kulturkämpfe nicht wahrhaben wollen. Man hat das runtergedimmt zu einer Personalie, die man als Personalie behandeln könne, und genau diese grundlegenderen Dimensionen nicht erkannt. Das ist das eigentliche Problem. Das muss sich die Union sagen. Und ich sage noch einmal, wer Kulturkämpfe ignoriert, wird sie umso schwerer verlieren.
Nun wäre es ja einer großen Koalition dennoch gemäßer, wahrscheinlich Kulturkämpfe nicht auszufechten, weil im Ernst, Herr Professor, die kann ja in dieser Konstellation keiner für sich gewinnen, oder?
Würde man eigentlich so sagen, aber sagen Sie es der SPD. Noch einmal, die Union hat ihren als zu konservativ kritisierten Kandidaten zurückgezogen. Die SPD hat an ihrer als zu linksaktivistisch kritisierten Kandidatin eisern festgehalten. Also wenn das die Augenhöhe in der neuen Großen Koalition ist, dann heißt aber das doch, dass Große Koalition oder Schwarz-Rot bedeutet, dass links diktiert, wem die CDU zustimmt. Und das bei 36,8% der Wählerstimmen, das führt natürlich zu einer Verzerrung von Wählerwillen in Deutschland, wo, wie gesagt, es nicht um eine einzige Personalie geht, sondern um grundsätzliche Repräsentationsverhältnisse in Deutschland. Und die so zu verzerren, das ist eine Gefahr nicht nur für die Union, die hier droht, ihre Grundlagen zu verlieren, sondern das ist eine Gefahr für die Demokratie und für demokratische Repräsentation.
Und sagten mir die Demoskopen, dass es durchaus, das ist nicht bei jeder linken Position so, aber gerade hier beim Selbstbestimmungsrecht der Frau und auch insbesondere beim Schwangerschaftsabbruch eine große gesellschaftliche Mehrheit in Deutschland gibt, die für mehr Liberalität plädiert. Das wäre ja auch eine Chance für eine sich modernisierende Union zu sagen, pass auf, wir beharren nicht auf den Kulturkämpfen der 70er und 80er Jahre, sondern wir machen das jetzt zwar nicht zu unserer Kandidatin, aber wir tolerieren das. Dass hier eine Frage, die für uns von großer Bedeutung ist, aber neu interpretiert wird. Wäre das nicht denkbar gewesen auch?
Man kann über jede politische Frage diskutieren und fragen, ob sie einer neuen Bewertung unterzogen werden sollte. Aber dieser Kompromiss zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von ungewollt schwangeren Frauen und dem Lebensrecht des ungeborenen Lebens, wissen Sie, das ist doch für die Union die absolute DNA. Das ist doch die Auslegung der Union von Artikel 1 des Grundgesetzes. Und Sie haben gerade Demoskopen erwähnt. Ich kann Ihnen nur sagen, eine Partei, die ihre Grundwerte der Demoskopie unterwirft, mag ganz kurzfristig einen Vorteil haben, sie hat sich langfristig ihr eigenes Grab gegraben.
Aber bei der Wahl dieser Bundesverfassungsrichter hilft das ja jetzt alles nicht. Zweidrittelmehrheit ist hier vorgeschrieben, da beißt gar keine Maus den Faden ab, da beißt auch kein Historiker den Faden ab. Zweidrittelmehrheit ist Zweidrittelmehrheit, das heißt, man muss eine Einigung jetzt herstellen, im Zweifel eben auch mit der Linkspartei.
Im Zweifelsfall müssen Sie einen Vorschlag machen und im Zweifelsfall werden, und dann wird man ja sehen, wie er diesem Vorschlag zustimmen wird. Abgesehen davon gibt es beim Richterwahlverfahren im Zweifelsfall oder im Notfall immer auch Ersatzwahlverfahren. Wenn ich Bundestag wäre, würde ich mir das nicht aus der Hand nehmen lassen. Aber diese Fragen dem Bundestag vorzulegen und dass der Bundestag selbst sich die Frage stellen muss, wollen wir auf ein solches Ersatzwahlverfahren gehen und auf das eigene Verfahren verzichten, das sind doch Fragen, die einen lebendigen Parlamentarismus ausmachen. Mehr jedenfalls, als das Ganze so auszuhandeln, dass es so wenig funktioniert wie am vergangenen Freitag.
Was heißt ein Ersatzwahlverfahren? Was ist das?
Ja, es gibt ja die Ersatzwahlverfahren. Das bedeutet, wenn der Bundestag oder der Bundesrat sich nicht einigen können, dann fällt es entweder zurück ans Verfassungsgericht oder das Bestimmungsrecht fällt dann vom Bundestag an den Bundesrat. Also das Land wird nicht ohne Richter bleiben.
Ihre Prognose: Wird in einem Jahr in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht Frau Professor Brosius-Gersdorf sitzen, ja oder nein?
Ich vermute nein.
Ich bedanke mich für dieses Update, für Ihre Einschätzung am frühen Morgen. Vielen Dank, Professor Rödder.
Immer gerne, Herr Steingart. Auf Wiedersehen.
Der BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro, der hat es gezeigt. Der globale Süden rückt zusammen und China steht dabei im Zentrum. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und führende Kraft dieser BRICS treibt es die globale Neuordnung voran. Gerade jetzt, wo sich die USA von Europa abwenden. Tja, da wird ein klarer, ich würde sagen, ein geostrategischer Blick auf dieses China unverzichtbar. Und deswegen, im November 2025 kehren wir mit der Pionier-China-Expedition zurück. Gemeinsam mit dem China-Experten Frank Sieren und einer handverlesenen Gruppe von Führungskräften. Nur noch wenige Plätze sind verfügbar. 20 Führungskräfte, 10 Tage, 4 Städte über 10 Unternehmensbesuche. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Ich habe die Rückmeldung von der letztjährigen China-Tour nicht vergessen. Strahlende, beglückte Gesichter und ein Wort, das mir alle berichtet haben. Erkenntnisgewinn.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken alle noch gespannter als sonst auf die kommende Woche an den Märkten. Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr dazu. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, diese Woche wird vor allem spannend, wie die Anleger das Thema Handelspolitik verdauen. Nach den neuen Strafzöllen gegen die EU und Mexiko bleibt die Unsicherheit hoch, wie sich die globalen Handelsbeziehungen weiterentwickeln. Die Märkte werden wahrscheinlich sehr sensibel auf jede neue Nachricht aus Washington reagieren. Außerdem bekommen wir noch spannende neue Wirtschaftsdaten diese Woche. Im Mittelpunkt stehen die Inflationsdaten für Juni. Sowohl Verbraucher- als auch Erzeugerpreise werden veröffentlicht. Dazu kommen die Einzelhandelsumsätze, die zeigen ja auch, wie konsumfreudig die Amerikaner aktuell sind. Und die Berichtssaison für das zweite Quartal startet. Die großen US-Banken wie JP Morgan und Bank of America machen den Auftakt und geben mit ihren Zahlen auch wichtige Hinweise, wie robust die amerikanische Wirtschaft wirklich ist aktuell. Und auch Schwergewichte wie Johnson & Johnson und Netflix öffnen ihre Bücher diese Woche. Es wird also super spannend, Gabor.
Und dann holte sich Google ja schlaues Personal, um beim KI-Rennen jetzt doch nicht ins Hintertreffen zu geraten. Was ist, Anne, da der Stand der Dinge?
Ja, Google holt sich Varun Mohan und weitere Top-Entwickler aus dessen Team ins Haus. Mohan ist Mitgründer und CEO des KI-Startups Windsurf. Für die Übernahme von Personal und die Lizenzierung bestimmter Windsurf-Technologien zahlt Google rund 2,4 Milliarden Dollar. Windsurf bleibt aber als Unternehmen unabhängig und kann seine Technologie auch an andere lizenzieren. Windsurf gilt als Vorreiter beim sogenannten Vibe-Coding, also dem Einsatz neuer KI-Tools, die Code automatisch generieren. Das ist ein Bereich, der aktuell bei Entwicklern und Unternehmen extrem gefragt ist. Der Deal ist auch eine Reaktion auf den verschärften Wettbewerb. OpenAI hatte zuvor nämlich schon versucht, Windsurf für 3 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Exklusivverhandlungen sind aber ausgelaufen. Auch Meta und Microsoft buhlen derzeit aggressiv um KI-Talente. Meta hat zuletzt den Scale-AI-Gründer Alexander Wang ins Boot geholt. Microsoft setzt auf KI-Agenten und lässt bereits 30% des eigenen Codes von KI schreiben. Also ja, Google investiert massiv, um beim KI-Rennen nicht ins Hintertreffen zu geraten und setzt dabei gezielt auf frische Köpfe und innovative Coding-Technologien, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass ein Meilenstein der Musikindustrie in Deutschland erreicht wurde, von dem kaum einer was weiß. Genau heute, nämlich vor 30 Jahren, einigte man sich im Fraunhofer Institut im bayerischen Erlangen auf das Dateiformat MP3. MP3 wurde zum Zauberwort, denn dieses Dateiformat macht uns allen, die gerne Musik oder Podcasts hören, das Leben leichter. Dank MP3 muss niemand mehr einen klobigen Discman mit CDs oder den Walkman oder gar den Ghetto Blaster für Kassetten herumschleppen. MP3 steckt überall drin. Im Handy zum Beispiel. Kein Gefummel mehr mit dem Bleistift am Kassettenrekorder, keine Sorge mehr vor zerkratzten CDs. Von den umständlichen Vinylplatten wollen wir gar nicht reden. Schon 1982 hatte man am MP3-Dateiformat geforscht und bis heute erweist dieses Format seine Dienste. Man kann MP3 nicht sehen, aber hören tun wir dieses Dateiformat mit seiner Kompression von Text und Musik die ganze Zeit. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das sagte uns schon der Autor des Kleinen Prinzen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass dieses legendärste aller Popkonzerte bereits 40 Jahre zurückliegt.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
Im Juli 1985 versammelte sich die Creme de la Creme der britischen und der amerikanischen Pop- und Rockmusik zu einem Benefizkonzert. Ein Konzert in einer Größenordnung, wie es die Welt bis dahin noch nie gesehen hatte. 16 Stunden lang dauerte das Ganze. Die Künstler spielten Parallelauftritte auf beiden Seiten des Atlantiks. Um 7 Uhr morgens an der amerikanischen Ostküste in Philadelphia und zeitgleich, aber in einer anderen Zeitzone, 12 Uhr mittags in London. Madonna, David Bowie, U2, Prinz Charles und Prinzessin Diana, die haben Gott sei Dank nicht gesungen, sie alle waren dabei. Und natürlich dann Queen, Freddie Mercurys Auftritt im weißen Unterhemd mit weißer Jeans, bis heute Kult. Ausgedacht hatte sich das Ganze der britische Punkmusiker Bob Geldof, der im Fernsehen einen Bericht über die Hungersnot in Äthiopien gesehen hatte. Und da beschloss er, mit der Kraft der Musik, auch mit der finanziellen Kraft der Musik, Abhilfe zu schaffen. Und ihm gelang, was Kritiker für unmöglich gehalten hatten, ein den Globus umspannendes Live-Event mit den größten Stars der Zeit in nur 3 Monaten auf die Beine zu stellen. Per Satellit übertragen und jetzt kommt's, in 150 Ländern für 2 Milliarden Menschen. Als er vor einiger Zeit schon in Berlin war, habe ich mit ihm darüber gesprochen.
Music, like all art, will express somehow the sentiment of the time, I think. But rock and roll is no longer the central spine of our culture. That period is gone.
Insgesamt sollen als Ergebnis dieses Konzerts 150 Millionen Pfund eingenommen worden sein als Hilfen. Danach gab es Streitigkeiten, ob das Geld wirklich auch bei den Notleidenden angekommen sei. Von einer Veruntreuung wurde berichtet, aber die BBC zog diese Berichte später zurück und man entschuldigte sich. Bob Geldof hat es also geschafft und er hat allen gezeigt, wie weit eine gute Idee für eine gute Sache gehen kann. Und ganz nebenbei hat er auch gezeigt, dass die gute Idee für die gute Sache auch für ihn funktioniert. Er hat sich gewandelt vom Popmusiker zum Weltenretter, der in allen Königspalästen und weißen Häusern dieser Welt feierlich empfangen wurde. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diese neue Woche. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. We are the children. We are the